Deutschlandfunk Kultur. Zeitfragen. Das Feature.
Wer kennt nicht das Foto mit dem glänzenden Schmuck, der aus dem Schatz des Priamos stammen sollte, das Foto seiner Frau? Heinrich Schliemann war im wahrsten Sinne des Wortes eine schillernde Figur, ein besessener und geschäftstüchtiger Archäologe, der als Entdecker Trojas gefeiert wurde. Morgen vor 200 Jahren wurde der Mann in Neubukow in der Nähe von Rostock geboren, auf den man heute viel kritischer blickt als früher. War Heinrich Schliemann ein verdienter Archäologe? Tobias Barth und Lorenz Hoffmann folgen seinen Spuren.
Troja, 17. Juni 1873. Legte in 8 bis 9 Meter Tiefe die vom Skäischen Tor weitergehende trojanische Ringmauer bloß und stieß beim Weitergraben unmittelbar neben dem Hause des Priamos auf einen großen kupfernen Gegenstand höchst merkwürdiger Form, der umso mehr meine Aufmerksamkeit auf sich zog, als ich hinter demselben Gold zu bemerken glaubte.
Heinrich Schliemann ist 51, als er nach Jahren aufwendiger Suche die Entdeckung seines Lebens macht. 5 Jahre zuvor hatte er erstmals den Hügel Hisarlik in der Troas unweit der Dardanellen begutachtet und war zu dem Schluss gekommen, hier müsse die sagenhafte Stadt Troja gestanden haben.
Um den Schatz der Habsucht meiner Arbeiter zu entziehen und ihn für die Wissenschaft zu retten, war die allergrößte Eile nötig. Und obgleich es noch nicht Frühstückszeit war, so ließ ich doch sogleich Peidos Ruhezeit ausrufen. Und während meine Arbeiter aßen und ausruhten, schnitt ich den Schatz mit einem großen Messer heraus, was nicht ohne die allergrößte Kraftanstrengung und die furchtbarste Lebensgefahr möglich war, denn die große Festungsmauer, welche ich zu untergraben hatte, drohte jeden Augenblick auf mich einzustürzen. Aber der Anblick so vieler Gegenstände, von denen jeder einzelne einen unermesslichen Wert für die Wissenschaft hat, machte mich tollkühn und ich dachte an keine Gefahr. Die Fortschaffung des Schatzes wäre mir aber unmöglich geworden, ohne die Hilfe meiner lieben Frau, die immer bereit stand, die von mir herausgeschnittenen Gegenstände in ihren Shawl zu packen und vorzutragen.
Und in den Quellen liest man dann später nach, dass Sophia Schliemann überhaupt an diesem Tag nicht in Troja war, sondern sie war bei ihrem sterbenskranken Vater in Athen. Das heißt, sie war die einzige Zeugin dieses Fundes. Und diese einzige Zeugin ist erfunden. Wie wahr ist dann dieser Fund?
Der Journalist Frank Vorpahl, Autor einer neuen Schliemann-Biografie mit dem Titel Schliemann und das Gold von Troja.
Fundorte, Fundumstände sind in der Archäologie sehr wichtig. Also Schliemann erfindet hier die einzige Zeugin hinzu und macht sich damit angreifbar, weil viele Konkurrenten, Neider, dann auch sagen, vielleicht hat er ja den Schatz des Priamos in Wirklichkeit fabrizieren lassen und in Troja deponiert, um ihn dann zu finden, um wieder Reklame für sich zu machen. Also er macht sich damit stark angreifbar und die Frage nach der Echtheit des Schatzes des Priamos taucht ja bis heute auf.
Mit Schliemann befasst sich Vorpahl seit 1994. Damals berichtete er für das ZDF, als nach einem halben Jahrhundert bekannt wurde, dass der sogenannte Schatz des Priamos als Beutekunst in Moskau lagert. In deutschen Museen sind nur Kopien zu sehen.
Hier zum Beispiel dieses große Diadem. Das ist aus Reimgold. Und das hat in Berlin nicht. Da hängen die Dinger an Wollschnüren. Das ist hier alles Gold, Gold und nur Gold.
Wilfried Bölke im Heinrich-Schliemann-Museum im mecklenburgischen Ankershagen. Ein Höhepunkt der Ausstellung ist die Nachbildung eines prachtvollen Schmuckstücks, das Schliemann als Diadem der Helena bezeichnete. Ein filigraner Stirnschmuck aus Goldfäden und zarten Goldplättchen. Ein Erfurter Goldschmied hat die Nachbildung in den 1980er Jahren angefertigt. Daneben hängt das berühmte Foto von Schliemanns 21-jähriger griechischer Ehefrau Sophia, die den Schmuck angelegt hat. Das Bild ging 1873 um die Welt und sollte für immer Sophia mit dem großen Schatzfund verknüpfen.
Und das hat ja Schlagzeilen gemacht, das ist ja überall übernommen worden dann von den Medien. Das Bild ist ja klar, seinerzeit. Also sie war nie dabei. Ja, warum er das denn aber so dargestellt hat, Ja, er wollte was für seine Frau tun. Sie hat so große Veranlagung für eine Archäologin. Und er wollte sie praktisch auch an die Öffentlichkeit bringen. Das ist auch typisch Schliemann. Ne? Peinlich ist das.
Wilfried Boelcke war lange Direktor des Schliemann-Museums in Ankershagen. Seinem Engagement ist zu verdanken, dass im alten Pfarrhaus, in dem Schliemann seine Jugend verbrachte, eine offizielle Gedenkstätte eingerichtet werden konnte. Das war 1980, während die DDR-Oberen den reaktionären Großkaufmann Schliemann nur für begrenzt erbpflegewürdig hielten.
Geradeaus, wo jetzt das trojanische Pferd steht, stand die redgedeckte Fachwerkscheune. Im hinteren Teil vor uns der große Pfarrgarten. Seinerzeit, als wir hier in den 80er Jahren zu wirken anfingen, total verunstaltet, ungepflegt, hier hat keiner mehr was gemacht. Hier drin dann der legendäre Teich, Silberschälchen.
Das Silberschälchen, ein kleiner Tümpel auf dem Pfarrgrundstück. Hier soll, der lokalen Sage nach, eine hübsche Jungfrau wohnen, die gelegentlich nachts mit einer silbernen Schale in der Hand aus dem Wasser steigt.
Und Heinrich Schliemann hatte sein Kinderzimmer auf dem Dachboden. Die Fenster sind erhalten, das sind die beiden in der Mitte. Und es wird erzählt, dass Schliemann so manche Mitternacht aufgestanden ist, mit Blick, um die Jungfrau sehen zu können. Das sind so die Sagen, die hier so eine Rolle spielen und die Schliemann garantiert beeinflusst haben seinerzeit.
Der junge Schliemann taucht, so schreibt er später, tief ein in die mecklenburgische Sagenwelt, die in der Grundmoränenlandschaft zwischen Waren und Neustrelitz noch lebendig ist. Auch zwei Hügelgräber im Ort beschäftigen seine Fantasie. In seiner Autobiografie schreibt er, hier sei in jungen Jahren schon sein archäologisches Interesse geboren worden. Sicher ist, dass Heinrich als Kind Grund hatte, sich in Fantasiewelten zu flüchten.
Sein Vater war Pfarrer, hat einen ganz schlechten Ruf, ist der Trunksucht verfallen, hat willige Mägde immer wieder verführt. Die Kirche war leer, das Dorf hat protestiert mit Topfdeckeln gegen diesen Pfarrer. Er wurde suspendiert. Der Vater war nicht dieser disziplinierte Mann, der sein Sohn Heinrich Schliemann dann war. Sondern ich weiß nicht, wie Schliemann sich das angeeignet hat. Ich glaube, es ist schon so, dass Heinrich Schliemann war A, hochintelligent und B, unglaublich fleißig.
Der öffentliche Skandal um Pfarrer Schliemanns Affäre mit einer Dienstmagd führt zu seiner Amtsenthebung. Sohn Heinrich muss, weil der Vater nun das Schulgeld nicht mehr zahlen kann, nach gerade einmal 3 Monaten das Gymnasium in Neustrelitz verlassen. Er wird Krämerlehrling in Fürstenberg an der Havel, lebt in prekären und beengten Verhältnissen, die er schnellstmöglich hinter sich lassen möchte. Mit 19 Jahren geht er nach Hamburg und schifft sich nach Venezuela ein. Doch das Auswandererschiff gerät in einen Sturm und strandet vor der holländischen Küste. Schliemann kann sich retten. Er geht nach Amsterdam und wird Kontorbote eines Handelshauses. Unermüdlich lernt er Fremdsprachen, Niederländisch, Spanisch, Italienisch und Portugiesisch, arbeitet an einer rasanten Karriere. 1844 wird er Korrespondent beim Hamburger Handelshaus Schröder & Co. 2 Jahre später geht er als dessen Vertreter nach St. Petersburg, um schließlich dort sein eigenes Handelshaus in der russischen Hauptstadt zu gründen. Als geschickter und risikofreudiger Händler mit Kolonialwaren gelangt er bald zu einem ansehnlichen Vermögen. Anfang der 1850er Jahre geht er während des kalifornischen Goldrauschs nach Amerika und kann als Bankier dort sein Vermögen binnen weniger Monate verdoppeln. Im Krimkrieg 1853-56 beliefert er die zaristische Armee mit kriegswichtigen Rohstoffen. Blei, Schwefel, Salpeter und mit dem Farbstoff Indigo zum Färben der Uniformen. Damit wird er endgültig zum Superreichen. Ein Selfmade Man. 1864 gibt er seine kaufmännischen Aktivitäten auf und stürzt sich in ein neues Abenteuer.
Ich wollte noch etwas mehr von der Welt sehen. So reiste ich im April 1864 nach Tunis, nahm die Ruinen von Karthago in Augenschein und ging von dort über Ägypten nach Indien, weilte dann 2 Monate in China, Dann begab ich mich nach Yokohama und Yedo in Japan und von hier auf einem kleinen englischen Schiffe über den stillen Ozean nach San Francisco in Kalifornien. Unsere Überfahrt dauerte 50 Tage, während deren ich mein erstes Buch La Chine et le Japon schrieb.
Es waren wirklich mühsame Recherchen und er hat ein tolles Buch darüber geschrieben. Das ist 1867 in Paris erschienen, also heißt Japan und China heute. Und dieses Buch hat keiner wahrgenommen. Und zur gleichen Zeit, 1867, kommt ein Grieche, Georgios Nikolaides, und veröffentlicht ein Buch über Troja. Vermutet Troja am falschen Ort, aber trotzdem sind die Pariser 1867 von diesem Griechen hingerissen. Und alle reden darüber. Und Schliemann mit seinem tollen Recherchebuch erlebt einen Flop. Und ich glaube, das ist für ihn der Moment, wo er sagt, aha, dann ist es also offenbar Homer, Troja. Es sind die antiken Mythen, die die Leute erfassen. Und da hat er auch ganz recht, denn seine Zeit ist sehr romantisch und möchte an diesen Mythen anknüpfen, das versteht er.
1866 schreibt sich der inzwischen 44-Jährige an der Pariser Sorbonne ein. Er studiert Sprachen, Literatur und auch ein wenig Altertumskunde. Nach 2 Jahren bricht er zu seiner nächsten großen Reise auf, nach Rom, Neapel und zu Inseln im Mittelmeer. Auf Ithaka, der legendären Heimat des Odysseus, glaubt er bei jedem Schritt auf die Spuren des Helden zu treffen. Schliemann nimmt die Ilias und die Odyssee des Homer als historische Zeugnisse, nicht als literarische Werke. Und er wird erstmals Ausgräber. Seinen Homer immer unterm Arm findet er eine alte Grabstätte mit 20 aschegefüllten Vasen. 15 der tönernen Gefäße zerbrechen bei seinen unsanften Bergungsversuchen. Über die Verbliebenen schreibt er:
Obgleich das Alter dieser Gegenstände schwer zu bestimmen ist, so scheint es mir doch gewiss, dass die Vasen weit älter sind als die ältesten Vasen von Kume im Museum von Neapel. Und es ist wohl möglich, dass ich in meinen 5 kleinen Urnen die Asche des Odysseus und der Penelope oder ihrer Nachkommen bewahre.
Also klar, Schliemann hat es durchaus übertrieben mit seiner Homer-Gläubigkeit oder mit der Gläubigkeit an die historischen Quellen, beziehungsweise bei Homer muss man vielleicht eher von einer literarischen Quelle sprechen, weil wir ja nicht wissen, inwieweit da ein historischer Kern drinsteckt.
Die Kulturwissenschaftlerin Stefanie Samida lehrt am historischen Seminar der Universität Heidelberg.
Das ist durchaus positiv zu werten, dass er diese Quellen berücksichtigt hat, aber er hat es dann eben immer wieder auch zu weit getrieben, weil er sie tatsächlich ja für bare Münze genommen hat, 1:1 genommen hat. Er schreibt ja auch, glaube ich, an verschiedenen Stellen von seinem Evangelium oder dass er glaubt an Homer wie an das Evangelium. Das war einfach eine feststehende Tatsache, alles, was da in Homer steht, über den Trojanischen Krieg, das hat auch so 1:1 stattgefunden.
Auf der ausgedehnten Reise 1868 kommt Schliemann auch erstmals in die Troas. Die Landschaft zwischen der Insel Lesbos und den Dardanellen gehört zum Osmanischen Reich. Hier, irgendwo unterhalb des Idäischen Hains, soll sich der sagenhafte Trojanische Krieg ereignet haben. Einige Altertumsforscher im 19. Jahrhundert vermuten Troja auf einem Hügel namens Burnabaschi. Schliemann vergleicht die geografischen Gegebenheiten dort mit Homers Beschreibungen und kommt zu dem Schluss, dort jedenfalls liegt Troja nicht. Durch Zufall begegnet Schliemann dem britischen Kaufmann und Diplomaten Frank Calvert. Ihm gehören Teile des Hügels Hisarlik. Und dort, so sind sich die beiden Ausgräber bald einig, dort muss Troja zu finden sein. 2 Jahre später, im Frühjahr 1870, kommt Schliemann zum Ausgraben zurück in die Troas. Bald stößt er auf die Überreste von Mauern aus großen Steinquadern, die er zyklopisch nennt und die er öffentlichkeitswirksam dem Palast des trojanischen Königs Priamos zuordnet.
Er hat dann ziemlich konsequent und vom ersten Tag an begonnen, Zeitungen anzuschreiben. Und die Augsburger Allgemeine Zeitung druckt diesen Beitrag dann auch. Und er sendet dort immer weiter Berichte ein, die dann auch abgedruckt werden.
Einheimische Bauern beschweren sich über Schliemanns illegale Grabungen. Dieser unterbricht und bemüht sich um eine offizielle Grabungserlaubnis. Erst 1871 wird sie ihm erteilt. Der Ferman, also der Vertrag mit der Regierung des Osmanischen Reiches, legt fest, dass Schliemann die Hälfte aller Funde an das Archäologische Museum der Türkei abzutreten hat.
Außer Böcken, Ketten und Winden bestehen meine Werkzeuge aus 24 großen eisernen Hebeln, 108 Spaten und 103 Hacken. Dazu 60 ausgezeichnete Schiebkarren mit eisernen Rädern zur Fortschaffung des Schutts, alle besten englischen Fabrikats. Es wird von Sonnenaufgang bis Sonnenuntergang eifrig gearbeitet.
Notiert Schliemann.
Schliemann ist brachial. Er schlägt also in diesen Grabungshügel von Hissarlik einen riesigen Graben, ja, mit 150 Arbeitern, industriemäßig. Ja. Troja besteht aus 10 Ebenen. 9 davon schafft er weg, entsorgt ganze Siedlungsschichten im Schutt, weil er unbedingt zur Urscholle vorstoßen will, weil er meint, da sei eben das homerische Troja zu finden. Das ist brachial. Aber viele seiner Kollegen, zum Beispiel in Knossos, Evans und so, gehen genauso vor. Darüber spricht selten jemand. Macht die Sache nicht besser. Aber man muss Schliemann schon im Spielraum seiner Zeit sehen. Und viele andere Archäologen gehen ganz ähnlich vor. Schliemann geht brachial vor. Es hat allerdings am Ende dann doch auch einen Erkenntnisgewinn. Indem er diesen Schliemann-Graben durch den Grabungshügel schlägt, sieht er dann die ganzen Siedlungsschichten und dann kann die Archäologie anfangen, über Siedlungsschichten nachzudenken. Sein Assistent Wilhelm Dörpfeld entwickelt die Stratigraphie. Also dazu öffnet Schliemann schon auch erstmal die Pforten und das muss man vielleicht sagen, später geht er dann schon umsichtiger vor, untersucht dann auch den Schutt, den er entsorgt hat. Er läutert sich im Laufe der Zeit.
Ja, er gräbt im Ägäisraum in Troja, sage ich jetzt mal mit Anführungszeichen, und findet da eine ganz andere Art von Welt vor sich. Ja. Es gibt dann keine Statuen, die er findet, keine Plastik aus der archaischen Zeit, sondern er findet da ja, Kleinfunde, Scherben und Keramik, die vorher so eigentlich noch gar nicht wahrgenommen wurde und entdeckt da sozusagen ein ganz neues Feld, wo auch ihm klassische Archäologen erstmal nicht viel helfen konnten, weil die natürlich ein ganz anderes Verständnis hatten und ein ganz anderes Interesse hatten als er. Ja, und steht da erstmal letztendlich allein und vor einem ja, Scherbenhaufen, kann man vielleicht sagen, der so vorher in der Form noch gar nicht da war. Ja.
Im Mai 1873 findet Schliemann schließlich das große Konvolut aus Goldgegenständen, das er den Schatz des Priamos nennt, den er angeblich von seiner Frau im Schal eingewickelt vom Grabungsplatz schmuggeln lässt und der ihn weltberühmt machen wird. Sein ausführlicher Fundbericht erscheint im August wiederum in der Augsburger Allgemeinen Zeitung. Stefanie Samida hat ein Buch geschrieben über Schliemann als Medienstrategen der Gründerzeit.
Und dann natürlich irgendwann ja, wurde es immer größer und ja, kam dann auch die englische Presse natürlich auf ihn zu und hat gesehen, okay, da gibt's jemand, der gräbt da an weltberühmten Orten. Auch uns interessiert, ja, ist das nun Troja, was er gefunden hat oder nicht?
Zu Schliemanns Medienstrategie gehört auch, dass er geschickt auf das damals noch junge Medium Fotografie setzt. Das Foto seiner jungen griechischen Frau Sophia mit dem Diadem der Helena geht um die Welt. Doch der Ruhm hat auch seine Schattenseiten. Die deutsche archäologische Fachwelt stellt seine Glaubwürdigkeit und seine Methoden in Frage und die Satirezeitung Kladderadatsch spottet immer mal wieder über die mythenumwehte Selbstinszenierung.
Nachdem Herr Schliemann infolge homerischer Studien den trojanischen Schatz gefunden, liest er zufällig die Nibelungensage und begibt sich sofort nebst Frau und Umschlagetuch auf die Rheingoldsuche.
Schliemann lebt in Paris und Athen, hat die amerikanische Staatsbürgerschaft und ist mit Handel im russischen Zarenreich Millionär geworden. Den Schatz des Priamos schmuggelt er vertragswidrig an den türkischen Behörden vorbei außer Landes nach Athen. Ganz genau lässt sich der Weg bis heute nicht rekonstruieren, aber es existieren aufschlussreiche Briefe, wie der, den er im Juni 1873 aus Hissarlik an den Bruder seines britischen Kompagnons Calvert schreibt.
Ich muss Ihnen leider mitteilen, dass ich scharf bewacht werde und damit rechne, dass der türkische Aufpasser, der aus unerfindlichen Gründen über mich erbost ist, morgen mein Haus durchsuchen wird. Ich erlaube mir daher, 6 Körbe und einen Beutel bei Ihnen zu deponieren, mit der Bitte, Sie freundlicherweise einschließen zu wollen und den Türken unter keinen Umständen zu gestatten, Sie anzurühren.
Nach dem weltweiten Medienrummel um den Sensationsfund fordert die türkische Regierung ihr Recht. Im Ergebnis eines Gerichtsprozesses zahlt Schliemann dem Osmanischen Reich 50.000 Goldfranken, das Fünffache der festgesetzten Summe. Den Schatz darf er behalten. Er weiß, aus dem Goldfund lässt sich Kapital schlagen. Für seinen Ruhm und seinen Namen.
Ja, die Briten sind Kaufleute. Die Briten sind kommerziell schon immer gewesen. Und da ist dieser Schliemann, der hat diesen Goldschatz des Priamos total berühmt gemacht durch das Foto seiner Frau mit diesem Goldschmuck aus Troja. Und das ist ein Publikumsrenner. Und im South Kensington Museum versteht man das und denkt, wir holen mal diesen Schatz des Priamos hierher und stellen ihn aus. Und 3 Jahre lang haben sie dann Besucherrekorde. Und tatsächlich schlägt ja Schliemanns Schatz des Priamos in London dann ein wie eine Bombe. Und da fangen dann die Deutschen an zu überlegen, na, vielleicht wäre dieser Schatz nicht doch auch ganz schön in unseren kaiserlichen Sammlungen?
In den Folgejahren gelingen Heinrich Schliemann weitere spektakuläre Ausgrabungen. In Mykene findet er Goldgegenstände mit einem Gesamtgewicht von 13 Kilogramm, darunter eine Maske, die alsbald als die Goldmaske des Agamemnon berühmt wird. Schliemann, der auf die 60 zugeht, ist immer noch rastlos, ein Getriebener auf der Suche.
Schliemann hat sehr oft Milieus und Metiers, Länder, Pässe gewechselt und auch die Menschen an seiner Seite. Was ihm fehlte, waren eigentlich dauerhafte Freundschaften. Und am Ende seines Lebens findet er einen Freund, einen berühmten Mann aus Berlin, Rudolf Virchow, hier Anatomiepapst, hier Chef der Deutschen Fortschrittspartei, ein linker Liberaler, der politisch sehr wichtig ist. Und Virchow und Schliemann kommen beide aus kleinen Verhältnissen, kommen beide aus Norddeutschland, sind sich irgendwie verbunden, sozusagen sie sind von ganz unten nach ziemlich weit oben aufgestiegen und die befreunden sich.
Mit Virchow reist Schliemann zum Nil. Gemeinsam graben sie weiter in Troja, durchstreifen homerische Gefilde im Ida-Gebirge.
Da kommt man sich besonders nah und sitzt zusammen, es ist schlechtes Wetter, so am Lagerfeuer. Und dann sagt Rudolf Virchow, stößt das dann mal an und sagt, Heinrich, wie wär's denn? Ich glaube, Sie haben sich Ihr Leben lang gesiezt. Herr Dr. Schliemann, wie wär's denn, wenn Sie den Schatz nach Berlin geben würden? Und Schliemann muss sich eine Weile an den Gedanken gewöhnen, aber Virchow ebnet ihm dann den Weg. Und das gefällt Schliemann dann irgendwann. Also Schliemann hat Forderungen. Er will ja ruhmreich werden. Also er sagt, er braucht einen Orden vom Kaiser und er muss Ehrenbürger von Berlin werden. Und Virchow kann ihm das alles organisieren und er wird Ehrenbürger von Berlin und er kriegt kaiserliche Orden. Und als das Troja-Gold dann nach Berlin kommt, kommt die kaiserliche Familie und so weiter. Also alles, was sich Schliemann so erträumt hat, wird wahr, wird Wirklichkeit. Er kann seine Frau Sophia mitnehmen. Und deswegen kommt der Schatz des Priamos eigentlich nach Berlin, weil Rudolf Virchow sich so dafür einsetzt.
1890 stirbt Heinrich Schliemann im Alter von 68 Jahren an den Folgen einer langjährigen Mittelohrentzündung in Neapel. Sein Troja-Schatz wird über Jahrzehnte das Prunkstück des Museums für Ur- und Frühgeschichte in Berlin. In den Wirren des Kriegsendes 1945 verschwindet das Museumsgut. Fast 50 Jahre lang bleibt unklar, ob es überhaupt noch existiert. Mitte der 1970er Jahre liest der Agrarwissenschaftler Wilfried Boelcke aus dem mecklenburgischen Bornhof zufällig in einer Romanbiografie, dass Heinrich Schliemann im Nachbarort Ankershagen seine Jugend verbracht hat. Er sieht sich dort um, erfährt, dass es keinen Gedenkort gibt und beschließt, das muss sich ändern.
Als ich zur Vorstellung war in der Kreisleitung der SED, beim ersten Sekretär für Agitation und Propaganda, um dem unsere Absichten der Einrichtung einer Gedenkstätte vorzutragen, hat er ganz kalt zu mir gesagt, Herr Boelcke, Sie sind sicherlich ein Lokalpatriot und denken so. Wir haben aber kein Interesse daran, für einen reaktionären Kapitalisten in Ankershagen eine Gedenkstätte einzurichten.
Wilfried Boelcke nimmt Kontakt zu internationalen Schliemann-Forschern auf, organisiert Interviews im Rundfunk der DDR, in denen sie die Bedeutung des Archäologen würdigen. Auch den Präsidenten der Ostberliner Akademie der Wissenschaften und andere Koryphäen kann er für sein Anliegen gewinnen.
Die haben mich alle unterstützt und dann trat er eine Wende ein. Dann tagte Ende 77 der Bezirkstag und da wurde der Beschluss gefasst, für Schliemann eine Gedenkstätte einzurichten. Und dann hat der Kreis, um die Kontrolle über die ganze Angelegenheit behalten zu können, einen Schliemann-Beirat gegründet. Mit staatlichen Vertretern natürlich auch darin Und ich wurde zum Vorsitzenden gewählt.
Die Gedenkstätte wird 1980, zum 90. Todestag Schliemanns, zunächst in drei Stuben des Pfarrhauses eingerichtet. Nach 1990 geht das gesamte Haus samt Außengelände an das Museum.
Bis heute gibt es außer uns kein Schliemann-Museum in der Welt. Ich betone das nochmal, dass die Gedenkstätte, dass alles hier auf der Grundlage einer Bürgerinitiative vorgegangen ist. Und deshalb hat man uns auch immer von Anfang an sehr kritisch betrachtet, können Sie sich vorstellen. Auch jede Führung, die ich gemacht habe. Da ging es damals noch um den Schatz des Priamos. Der war weg, der war 45 verschwunden aus Berlin. Wo ist der Schatz des Priamos? Die DDR sagte, ja, die Amerikaner haben den, die stritten das ab und die Amerikaner sagten, die Russen haben den. Und bei den Russen war er dann ja auch gewesen. Und jedes Mal, wenn ich eine Führung gemacht habe, fragten mich die Besucher, wenn wir zum Schatz des Priamos kamen, wo ist denn der heute? Ich musste mich hüten, irgendwas dazu zu sagen.
Anfang der 90er Jahre ist es der russische Präsident Jelzin, der vom Schliemann-Schatz in Moskau spricht. Irina Antonova, die Direktorin des Puschkin-Museums in Moskau, bestätigt, das Gold liegt als Beutekunst in ihren Depots. Erstmals wird es 1994 wieder gezeigt. Seither verfolgt auch der Kulturjournalist Frank Vorpahl die immer neu aufflammenden Debatten um den Verbleib von Schliemanns Erbe.
Angela Merkel hat ja 2013 am 21. Juni in der Eremitage zusammen mit Putin eine Bronzezeitausstellung besucht und Irina Antonova war auch angereist aus Moskau. Und die Kanzlerin ist auf Irina Antonova zugegangen und hat ihr gesagt, sie hätte großen Respekt vor ihrer Lebensleistung, obwohl Irina Antonova ja diejenige ist, die Schliemanns Schätze so lange im Verborgenen gehalten hat. Es sind unglaublich viele Kulturschätze in der Sowjetunion vernichtet worden durch die Deutschen und insofern habe ich für die russische Position schon immer Verständnis gehabt. Heißt nicht, dass sie über das Völkerrecht gestellt werden sollte.
Wem gehört der Goldschatz, den Schliemann bei seinen Grabungen erbeutet hat, der legendäre Schatz des Priamos? Bis heute ist diese Frage zwischen Russland, Deutschland und der Türkei ungeklärt.
So, jetzt gibt es natürlich hier verschiedene Ansprüche. Jeder möchte irgendwie diesen Schatz haben und natürlich auch in seinem Museum präsentieren. Ist verständlich, weil es eben ein interessanter Fund ist und eine interessante Geschichte auch hinter diesem Schatzfund steckt. Aber es ist unglaublich schwer, da jedem gerecht zu werden. Also mein Vorschlag wäre immer, diesen Schatz oder diesen Fund auf Reisen zu schicken, von russischer Seite aus Dauerleihgaben zu machen. Er ist mal 1-2 Jahre in der Türkei, er wird mal in Berlin gezeigt und dann ist er meinetwegen, geht er mal wieder nach England zurück, ja, wo er das erste Mal ausgestellt wurde in London 1877, wo man sagen könnte, ja, dann geht er vielleicht mal nach Übersee, ja, oder nach Südamerika, sodass man diese Fundstücke und diese Geschichte, die dahinter ist, einfach auch weiter sozusagen in die Welt trägt, dass viele teilhaben können.
Die Ausgrabungsstätte in der Troas ist heute UNESCO-Weltkulturerbe. Als Schliemanns Verdienst gilt, dass er mit seiner Feldarchäologie in die Schichten vor den Römern und den Griechen vordrang. Er hat die minoische und mykenische Kultur erschlossen. Mit seinen brachialen Grabungsmethoden hat der Selfmade-Man allerdings alle Regeln verletzt, die heute in der Archäologie gelten. Und sein hemdsärmeliger Umgang mit den Grabungsfunden hat ihn zu einer im negativen Sinn schillernden Figur gemacht. Seine Wirkung bis heute beschreibt Frank Vorpahl so.
Also wir stellen ja immer wieder fest, alles, was nicht Gold ist, verkauft sich auch schlecht. Das heißt, gilt auch für die Museen. Es ist sehr klug, eine Ausstellung zu machen, in der irgendwo Gold vorkommt, weil wir Menschen offenbar wie Elstern funktionieren. Und das machen sich Museen zunutze. Also wenn sie klug sind, kommt schon mal im Titel einer Ausstellung Gold vor. Auch im Buchtitel ist es klug, Gold vorkommen zu lassen. So ähnlich funktioniert Archäologie, glaube ich, immer. Man sucht etwas, was erstmal die Aufmerksamkeit erzeugt. Und das andere ist, ob man darüber dann alles genau weiß.
Schliemanns Methode, Archäologie an die Schaulust des Menschen zu knüpfen, ist bis heute ein Erfolgsrezept für Medien und Museen. Das ist das eigentlich streitbare Erbe Schliemanns, mit dem die Archäologie umgehen muss.
Der Schatzsucher und seine Beute. Sie hörten ein Feature von Tobias Barth und Lorenz Hoffmann. Ein Tipp: ab dem 14. Januar zeigt das Universitätsmuseum Heidelberg eine Schliemann-Ausstellung. Und Frank Vorpahl hat über Schliemann und das Gold von Troja, Mythos und Wirklichkeit ein Buch geschrieben, das im Kiepenheuer und Witsch Verlag erschienen ist.